Maischberger, der Podcast. In dieser Staffel geht es um Macht. Wer sie hat, wem sie fehlt, wer sie anstrebt. Eine Stunde lang spreche ich mit den Mächtigen und mit Menschen, die für ihre Überzeugung kämpfen. Mein Gast heute gehört zu den wichtigsten wissenschaftlichen Stimmen, wenn es um Nachhaltigkeit, Klima, Energie und gesellschaftlichen Wandel geht. Ihr letztes Buch stand monatelang ganz oben auf den Bestsellerlisten. Sie hat die Bundesregierung beraten und Scientist for Future mitbegründet. Manches, was sie formuliert hat, liest man heute wörtlich auch bei den Grünen. Und das klären wir gleich, auch im Gespräch. Herzlich willkommen, Dr. Maja Göpel.
Hallo, guten Tag, Frau Maischberger.
Hallo, Frau Göpel. Sie sind zugeschaltet aus einer brandenburgischen Kleinstadt, wo Sie wohnen, und Sie arbeiten gerade an Ihrem neuen Buch, wie ich gehört habe.
Genau, also zwischendurch mische ich mich natürlich noch weiter ein bisschen ein und versuche zu erklären, warum wir ganz viele Vorteile durch eine Nachhaltigkeitstransformation gewinnen können. Aber primär versuche ich nachzudenken und neu zu strukturieren und noch mal ein bisschen aufzuschreiben, wie wir das denn vielleicht erreichen können.
Ja, der Titel könnte, ist ein bisschen zweideutig. Das Buch soll heißen, wir können auch anders. Das klingt ja auch wie eine Drohung. Ist es das?
Nee, es ist einfach eher die Einladung zu sagen, wenn wir uns vor allem davon verabschieden, immer nur die Schuld bei anderen zu suchen, sondern zu überlegen, welche Strukturen, also sprich Abläufe, Prozesse, Institutionen, eine Art, auch einen Finanzsektor zu strukturieren, aber bis hin zu Identitäten mal ein bisschen leichter zeichnen und ein bisschen wieder so neu orientieren, dass sie die sozialen und ökologischen Ziele gut zusammenbringen können, anstatt sie immer so gegeneinander auszuspielen, dass dann vieles leichter wird. Also wirklich eine Institutionen-Innovationsagenda, wenn man so möchte, weil mir sehr viel Sorge macht, wie stark wir uns gegenseitig in der Schuld bei den Personen zu suchen, da gegeneinander stellen, anstatt wirklich strukturell Veränderungen vorzunehmen.
Okay, und eine ganz, ganz leise Drohung wollen Sie da nicht noch mit dazugeben? Also für den Fall, dass man jetzt nicht die Einladung annimmt, können wir auch anders?
Ich glaube, es ist im Grunde genommen schon deutlich zu spüren, aktuell auch in der Art, wie darüber gesprochen wird, welche Veränderungen gerade dran sind oder nicht, dass wir durchaus einen gewissen Konflikt haben zwischen denen, die sehr besitzstandswahrend agieren, und denjenigen, ich bin viel mit jungen Leuten im Kontakt, die zunehmend mit, da sind wir schon fast beim Thema Ohnmacht, konfrontiert sind. Und ich glaube, also es ist nicht die Intention, die Drohkulisse mit reinzunehmen, nur ich denke, dass es schon klar wird, dass Veränderungsprozesse auch weniger kooperativ werden können, wenn wir historisch reingucken, wenn wir es nicht frühzeitig angehen. Aber also wir können, ist ja erstmal weiterhin zu sagen, lasst uns das mal gemeinsam angehen. Nur je länger ich daran schreibe, umso mehr Sorgen mache ich mir selber gerade, ob wir das mit dem Können wirklich rechtzeitig hinbekommen oder uns gerne noch ein bisschen länger mit dem Gegeneinander aufwiegeln, aufhalten, was ich sehr, sehr tragisch fände.
Unsere Welt neu denken, so hieß das letzte, also das Buch, über das wir alle viel geredet haben, ob das gelungen ist, nämlich die Welt neu zu denken und was das neue Buch beinhalten kann, darüber reden wir gleich intensiv. Erst einmal die drei Fragen, die alle Gäste beantworten. Frau Göpel, wer ist die mächtigste Person in Ihrem Leben?
Ich glaube, ich habe zwei. Und die sind 6 und 9.
Also die Kinder.
Und die wollen gar nicht Macht ausüben. Genau. Aber die sind natürlich der Fokus, um den alles kreist, im Grunde genommen.
Wann haben Sie sich das letzte Mal ohnmächtig gefühlt?
Auch eigentlich heute, wo wir in unterschiedlichen Versuchen gescheitert sind, technisch zusammenzukommen und da ganz demütig im Grunde genommen gewartet haben, bis jetzt eine Form der Kommunikation möglich wurde.
Die digitale Ohnmacht kennen wir alle. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel Macht haben Sie?
Bei mir zu Hause in der Familie habe ich sicherlich eine ziemlich große Macht, im Endeffekt die letzte Entscheidung, zumindest mit meinen Kindern. Aber im Kontext, ich arbeite sehr, sehr, sehr viel in Netzwerken und da habe ich das Gefühl, entsteht Kraft, also eine Zugkraft oder eine Führungsqualität sehr viel stärker dadurch, wenn es mir gelingt, in anderen eigentlich ihre eigene Energie und ihr Zutrauen, ihre Vision freizusetzen. Also von daher habe ich einen sehr relationalen Machtbegriff, in dem, wenn ich das Gefühl habe, mir zu überlegen, was es heute braucht, damit wir wirklich gesellschaftliche Veränderungen hinbekommen und uns verabschieden von dieser einen mächtigen Figur.
Ja, dann gehen wir doch mal rein und schauen, weil Sie gerade gesagt haben, dass es Sie nervös macht. Tatsächlich, also mal ganz kurz die Meldungen der letzten Tage. 5-mal so viele Naturkatastrophen wie in den 70er Jahren. Das ist eine belgische Studie von dieser Woche. 2021 war der heißeste Sommer seit der Wetteraufzeichnung in Europa. In Deutschland die extremen Regen und Überschwemmungen haben wir ja gerade noch mal gesehen. Höchst gemessene Temperaturen in Kanada. Wie nervös sind Sie immer, wenn Sie solche Nachrichten lesen, Frau Güppel?
Ich lese sie ja schon lange. Also arbeite jetzt seit 25 Jahren in diesem Bereich und jedes Mal, wenn man auf so eine Klimakonferenz oder woanders hinfährt, ist es ja Teil des Jobs, sich vorzubereiten. Natürlich ist es sehr besorgniserregend zu merken, wie die Frequenz gestiegen ist und wie die Zeit geschrumpft ist. Das ist ja auch immer wieder die Botschaft gewesen. Lasst uns frühzeitig beginnen, dann haben wir für die Umbauprozesse in den Gesellschaften sehr viel mehr Zeit. Und das ist, glaube ich, das, was diese Nervosität jetzt ausmacht. Und das sehen wir auch bei Hungerstreiks, die angekündigt werden von der letzten Generation. Also die das Gefühl hat, sie sind die Letzten, die jetzt vielleicht noch das Ruder rumreißen können. Und da, ja, da wird bei mir also mir geht's nicht gut, wenn ich mich wirklich auf die Studien einlasse und auch verstehe, wie wenig Kontrolle wir darüber ausüben werden können, wenn wir jetzt nicht sehr schnell Dinge verändern. Mir ist auch ganz wichtig, dass wir es nicht nur auf den Klimawandel beziehen, sondern wirklich überlegen, wie können wir andere biologische Grundlagen, andere Formen des Miteinanderlebens schnell stärken, sodass wir durch Krisenzeiten besser durchkommen. Und deshalb macht mir immer diese soziale Komponente eigentlich fast genauso viel Sorge, weil ich das Gefühl habe, wir können Krisen besser oder schlechter navigieren. Und momentan sind wir nicht so gut darin zu überlegen, wie wir das möglichst kooperativ hinbekommen.
Was das Klima angeht, gibt es zwei Sätze, die ich gerne mit Ihnen diskutieren möchte. Erstens hat Robert Habeck vor einem Monat bei uns in der Sendung in der ARD sinngemäß gesagt, es wird jetzt nicht besser im Moment, sondern im Gegenteil immer krasser werden. Und Karl Lauterbach, mal ausnahmsweise nicht über Corona, sondern über das Klima geredet, sagte, die nächsten 80 Jahre werden erstmal schlechter, bevor sich etwas zum Besseren endet. Also wenn man den Punkt heute ansieht, geht es im Moment gerade vor allem um Schadensbegrenzung?
Wenn wir ehrlich hinschauen, ja. Also ich habe ja auch viel in meiner Arbeit den Weltrisikobericht vom dem Weltwirtschaftsforum zitiert. Das geht ja genau darum, ein Abwenden von Gefahren. Und da sind natürlich gerade die Umweltkatastrophen sehr nach oben gerückt in den letzten 10 Jahren. Und deshalb versuchen wir auch immer klarzumachen, die Transformationsagenda ist nicht, wir wollen alles umbauen, weil wir Spaß dran haben, sondern im Grunde genommen geht es darum, viele Möglichkeitsräume zu erhalten. Also es ist eine Sicherheitsagenda, auch gerade wenn wir überlegen, wie Europa aufgestellt ist in sehr geopolitischen Veränderungsprozessen, wo unsere Ressourcen heute herkommen, unter welchem Territorium aber viele von denen liegen, sind ja auch ganz zentrale Fragen, warum es auch aus der Perspektive sehr viel Sinn macht, zu sagen, wir machen eine zirkuläre Wirtschaft und versuchen sehr viel weniger ressourcenabhängig zu sein. Ich denke auch, dass völlig klar ist, dass wenn ein afrikanischer Kontinent weiter Lieferant sein soll von diesen Grundlagen für unser Wirtschaftssystem, dass die Idee, dass wir die Grenzen dann für die Menschen zumachen, sich nicht mittelfristig wird halten lassen. Und das sind natürlich all die Trends, die wir mit sehr viel Besorgnis beobachten. Und gleichzeitig ist für mich immer so wichtig zu zeigen, dass es ja auch ganz viele Trends gibt, die in eine andere Richtung sich entwickeln und sagen, wir brauchen das doch auch gar nicht mehr in dem Ausmaß. Wir finden es doch selber zu viel, zu doll. Wir haben doch ganz andere Ideen darüber, wie man es auch anders organisieren könnte. Das sind so die Vermeidung der ökologischen Kipppunkte durch ein Beschleunigen der sozialen Kipppunkte, also tatsächlich Veränderungen sehr viel schneller vonstatten gehen kann, wenn eine kritische Masse überzeugt ist und eine kritische Anzahl von alternativen Lösungen auf dem Tisch liegt. Und in dieser Zeit befinden wir uns gerade und das ist das Spannende in den nächsten Jahren.
Interessanterweise, als sie ihren Bestseller geschrieben hat, also der wurde ein Bestseller, Unsere Welt neu denken, weil der ja gerade in die Zeit platzte, wo Corona so Fahrt aufnahm. Und ich glaube, viele und wahrscheinlich auch Sie hatten die Hoffnung, Corona, so schrecklich das ist, könnte ein Einschnitt sein, der viele aufweckt, der einfach die Dinge in Bewegung setzt und zu einem Umdenken führen kann, auch eben dann in Sachen Nachhaltigkeit. Wenn Sie so eine kurze Zwischenbilanz ziehen, hat es diesen Effekt gehabt oder nicht?
Ich bin natürlich auch so ein bisschen in der Blase, aber die Anzahl von Zuschriften, die ich erhalten habe, aus so vielen Sektoren in der Gesellschaft, die Bereitschaft von vielen Führungskräften aus der Wirtschaft, mit denen wir auch jetzt noch wieder zusammenarbeiten, um zu überlegen, welche Rahmenbedingungen im Politischen sollten wir verändern, damit wir sehr viel schneller tatsächlich auch eine Wirtschaft umbauen können. die Art, wie das im Bildungssystem nachgefragt wird, die Art, wie ich auf der Straße mit Menschen darüber spreche, all das, da habe ich nicht das Gefühl, dass das wieder weggeht sehr schnell. Wir sind natürlich gleichzeitig in Alltagspraxen gefangen und da ist die Sorge um, ist mein Job jetzt noch da? Treibende Mietpreise, viele soziale Fragen, die Ungleichheit wird uns, glaube ich, sehr beschäftigen, die durch die Art und Weise, wie Corona-Politik stattgefunden hat, wie die sich auswirkt. Ich glaube, dass das sehr unterschätzt wird momentan. Und deshalb ist diese Unruhe da. Mhm. Und Unruhe ist aber trotzdem immer noch der Moment, wo die Orientierungssuche sehr viel offener ist als vorher. Und natürlich ist es genau deshalb für mich immer weiter wichtig zu zeigen, dass die nachhaltige Option eine sehr positive sein kann.
Sie haben drei Bereiche definiert. Maya Göpel ist heute zu Gast, in denen der Kampf für eine bessere Gesellschaft, für eine nachhaltige Politik und für nachhaltiges Sein wichtig ist. Politik, Wirtschaft, Gesellschaft. Ich würde gerne mit der Politik beginnen, weil wir ja auch noch vor einer Wahl stehen. Frau Göpel, wen soll man denn wählen, wenn man den Planeten retten will?
Ach, ich habe mir ja einfach ganz fest vorgenommen, mich überhaupt nicht in Wahlempfehlungen einzumischen, sondern ich finde es total wichtig, dass wir den Schritt gehen, tatsächlich Wahlprogramme wieder zu lesen auch, um gleichzeitig dann natürlich auch eine gewisse Form von Rechenschaftspflicht einfordern zu können. Was ganz, ganz wichtig sein wird, sind natürlich die die formulierten, vielleicht auch ersten 100 Tage tatsächlich Programmatiken. Und da hoffe ich sehr stark, dass wir in der Form, wie die Parteien zusammenarbeiten werden, vielleicht tatsächlich eine Erneuerung sehen. Also einmal, da es drei wahrscheinlicher sein werden. Also diese typische Junior-Senior-Partner-Idee ist ja wahrscheinlich aufgehoben. Und es gibt eben sehr, sehr viele auch Reformbedarfe innerhalb der Art, wie die Regierung, aber auch der Verwaltungsapparat aufgestellt ist. Und da wird zum ersten Mal sehr offen auch über Innovation, über Führungskultur, über verbesserte Prozesshaftigkeiten gesprochen. Und deshalb versuche ich da sehr stark eher zu überlegen, wie verbessern wir die Prozesse, damit genau dieser Antagonismus und diese Parteienabwatschlogik, nenne ich es mal, reduziert wird und wir bei den Führungskräften, die dann einziehen in die Ämter, tatsächlich wieder etwas mehr, ja, staatsmännisch, staatsfrauisch wünsche ich mir. Also das, wirklich im Namen der Gesellschaft und nicht im Namen der nächsten Landtagswahl zu agieren.
Das verstehe ich total. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass wir alle am Ende in zwei Wochen unser Kreuz machen müssen. Und da gibt's jetzt, weil Sie gesagt haben, wir lesen Parteiprogramme wieder. Da gibt's zwei Befunde. Erstens, in fast allen Parteiprogrammen gibt es eine Klimaneutralität als Ziel. Also fast alle großen Parteien, die Grünen, die SPD, die Union, die Linke, die FDP. Und es gibt aber jetzt auch die Erkenntnis, dass alle gemeinsam haben, dass mit den Dingen, die im Programm stehen, diese 1,5 Grad, die erreicht werden sollen, nicht erreicht werden. Also ist es eigentlich ganz egal, wer letztlich dann ins Kanzleramt zieht?
Nein, überhaupt nicht. Also es gibt ja auch die Berechnungen, die teile ich ja auch. Das Wichtige ist ja auch nicht einfach zu deklarieren, wir machen das 2035, sondern reinzuschauen, welcher Maßnahmenmix ist vorgesehen. Und da gab es ja jetzt auch mehrere Studien, die das sehr klar differenziert haben, bei welchen Programmen das wahrscheinlicher ist und bei welchen das sehr unwahrscheinlich ist. Und diese Analysen sind ganz wichtig.
Können Sie mir das nochmal referieren und denen, die uns zuhören?
Auf jeden Fall. Also es war ganz klar oben drin, dass die Grüne Partei da am nächsten dran kommt, dass die Linke sehr ähnlich, also in dem, wo sie Partei CO2-Budgetartig landen, und dann waren SPD und CDU-Programme gleich auf, während FDP und AfD sehr weit in den CO2-Reduktionswahrscheinlichkeiten unter den Budgets lagen für 1,5 oder 2 Grad. Mhm. Und da ist es überhaupt, und trotzdem auch so ein, ich empfehle immer sehr, das Handbuch Klimaschutz zu lesen, weil das wirklich ein Bemühen gewesen ist, über 200 unterschiedliche Studien mal auszuwerten, die in unterschiedlichen Institutionen stattgefunden haben und dann auch Unterschiede erklären. Und das ist ja auch wichtig. Es gibt immer mehrere Pfade, wie wir bestimmte Klimaziele erreichen können. Und genau diese Pfade sind ja der Aushandlungsprozess einer Gesellschaft. In welchen Technologien, welchen Einschränkungen von Lebensstilen, welchen Umbaumaßnahmen, in welcher Geschwindigkeit wollen wir das Ganze vonstatten gehen lassen. Mhm. Und in dem Handbuch werden endlich auch mal Unterschiede erklärt. Was ein ganz zentrales Beispiel für mich ist, weil ich auch sehr stark immer aus dieser ökonomischen Perspektive drauf schaue, waren die Annahmen, wann ein Kohleausstieg beschlossen ist. Mhm. Und da gab es einige, die mit 2030 gerechnet haben, andere mit 2038. Und im Prinzip war dann auch klar, dass daraus abgeleitet angenommen wird, wie stark die Lenkungswirkung im Markt ist. Und es ist ja aber mitnichten so, dass wir nur Lenkungswirkung im Markt durch Preise freisetzen können, sondern wenn klar wird, ab dem Zeitpunkt ist eine bestimmte Ressource, nämlich Kohle, einfach nicht mehr verfügbar oder eine bestimmte Technologie wird nicht mehr eingesetzt, hat das natürlich auch einen riesen Innovationsschub, den es freisetzt. Es gibt ganz klare Planungssicherheit. Und das ist dann interessant zu sehen, wie sich solche klaren politischen Signale dann in ein Marktgeschehen übersetzen. Weil Investoren anders kalkulieren, weil natürlich Anlagenbetreiber dann sagen, gut, okay, dann brauche ich jetzt auch nicht mehr investieren, dann gehe ich raus aus dem Betrieb. Und alleine diese Unterscheidung klar zu machen und aber auch zu zeigen, dass keine einzige dieser Studien bisher auf 1,5 Grad gerechnet hatte. Das fand er auch interessant, wo ich immer denke, wo ist die Verantwortung der Politik, Studien auch so in Auftrag zu geben, dass hinten etwas rauskommt, was wir unterschrieben haben. Und wir haben ja deutlich unter 2 Grad unterschrieben. Und deshalb war eine der erstaunten Fragen, und da hat der Forscher wirklich in dem Fall rumtelefoniert, warum rechnet ihr denn nicht 1,5 Grad? Geht das gar nicht mehr? Und dann kam die Antwort, nee, der Auftrag ist ja 2 Grad zu rechnen. Und das versuche ich eben sehr stark im Moment immer aus der Wissenschaft auch oder aus der Wissenschaftspolitik einzufordern, zu sagen, ein anderes Beispiel ist die Entkopplungsdebatte, schaffen wir das Wachstum vom Ressourcenverbrauch zu entkoppeln? Und unter welchen Bedingungen kann das überhaupt funktionieren? Empirisch können wir nicht nachweisen, dass das ausreichend stattgefunden hat. Trotzdem wird jetzt gesagt, das heißt ja nicht, in Zukunft könnten wir nicht. Aber wo sind die Forschungsaufträge, die dann nicht einfach nur sagen, naja, wie reduzieren wir es pro Bruttoinlandsprodukt bei uns im Inlandskonsum? Sondern was müssten wir lernen, wenn es vorher nicht funktioniert hat, was wir jetzt anders machen müssten, damit es überhaupt jetzt funktionieren könnte? Also es ist ja eigentlich aus der Vergangenheit lernen, um die Forschungsfrage für die Zukunft abzuleiten. Und da stehe ich manchmal wirklich und denke, das kann nicht wahr sein. Wieso gibt es diese Forschungsaufträge nicht? Weil das ist doch das Wissen, mit dem wir dann Politik informieren können.
Aber Sie haben doch jetzt lange Jahre auch die Bundesregierung beraten. Also wenn das nicht angekommen ist, dann haben Sie hier ein Stück weit, sind Sie ja auch gescheitert, oder?
Ja. Also mehr als es immer wieder vorschlagen. Das ist ja genau die Frage, weshalb einige dann auch sagen, Mensch, müsstet ihr dann nicht selber irgendwann mal in die Politik gehen, diese Verantwortung übernehmen?
Ja, und wie ist die Antwort? Also,
die Rollenverteilung ist ja klar. Ich habe für mich weiterhin das Gefühl, ich spreche einfach sehr gerne genau das aus, was ich wirklich denke. Und deshalb habe ich einen wahnsinnigen Respekt vor einem Apparat, wo ich weiß, dass es eben Parteienlogiken gibt, aber eben auch Ressortlogiken gibt und Hausmeinungen etc. Ich bin nicht sicher, ob ich eine Person bin, die in dem Umfeld gut funktionieren würde. Ich formuliere es mal so. Und deshalb versuche ich nach wie vor lieber zu überzeugen und zu sagen, verwende dich und wir versuchen im öffentlichen Raum und in der Aufklärung Unterstützung zu leisten. Weil häufig braucht es ja das, damit ich politische Veränderungen tragen kann.
Dann gucken wir doch mal auf die, die sich tatsächlich um diesen Job bewerben. Also Sie haben eine Erkenntnis verbreitet, die heißt, wer für die Umwelt wirklich etwas bewegen will, der sollte nicht das Umweltministerium in erster Linie anstreben, sondern das Finanz- oder Wirtschaftsministerium. Und siehe da, Robert Habeck möchte vielleicht Bundesfinanzminister werden. Haben Sie ihn beraten?
Ich habe mit den Grünen Austauschprozesse gehabt, vor allem auch in ihrem Grundsatzprogramm. Also die haben ja vor 3 Jahren schon begonnen, Konsultationen etc. zu machen. Wir haben uns auf unterschiedlichen Events sind wir uns begegnet, in einigen Talkshows, auf Paneldiskussionen.
Das ist aber noch keine Antwort auf die Frage, haben Sie dazu mit beigetragen, dass Herr Habeck Finanzminister werden will?
Nein, ich habe mit Sicherheit nicht gesagt, lieber Robert, werd doch mal Finanzminister. Das wird er sich schon selbst überlegt haben.
Aber ist es eine gute Idee? Ist das Finanzministerium das Schlüsselministerium?
Ich glaube ja. Also ich glaube, dass wir wirklich ganz viel momentan anders gestalten können, wenn wir tatsächlich die Geldströme auf Nachhaltigkeit ausrichten. Und das ist gerade sehr im Flux. Also wir haben ja diese Nachhaltigkeitstaxonomie-Debatten auf der europäischen Ebene, wo es darum geht, was ist eine nachhaltige Investition? Wie wird das definiert? Welche Standards setzen wir da?
Das heißt aber auch im Umkehrschluss, wenn ich Sie jetzt beim Wort nehme, Herr Lindner im Finanzministerium, der will es nämlich auch werden, das wäre jetzt nicht so Ihre Idee.
Da muss ich ganz ehrlich sein, dass ich die Vorschläge, die ich da höre, mir nicht sicher bin, wie das exakt bei einer Nachhaltigkeitstransformation rauskommen soll.
Okay. Ihr Einfluss auf Annalena Baerbock ist nachlesbar, Frau Göpel, weil in Baerbocks Buch, das bei Plagiatsjägern ja aufgefallen ist, auch Passagen entdeckt worden sind, die aus Ihrer Feder oder aus Ihrem Mund sind. Ist das okay, dass Frau Baerbock auch bei Ihnen abgeschrieben hat?
Ich bin da ein bisschen vorsichtig. Ich finde, Einmal ist es ja ganz wichtig, dass Ideen sich verbreiten. Also nichts kann ich mir als Wissenschaftlerin oder Autorin ja mehr wünschen, als dass Menschen die überzeugend finden und sie weitertragen. Mhm. Das ist das eine. Und dann ist natürlich das wissenschaftliche Arbeiten etwas anderes. Und da ist es ganz wichtig, wenn ich vor allem Werberteam, sprich tatsächlich Satz für Satz und Wort für Wort etwas übernehme, muss ich natürlich diese Quelle klar machen und damit auch die Anrechnung klar machen. Aber das war ja in dem Fall nicht gegeben. Erstens war es keine wissenschaftliche Arbeit, zweitens war es auch kein Werberteam, also es war eine leichte Umformulierung. Und drittens fand ich jetzt, dass den Bereich, den ich da zusammengefasst habe in einem Interview, das ist jetzt auch nicht, ich habe das richtig mal nachgeguckt, das ist die, da gibt es so einen Fachbegriff, nicht die Erfindungshöhe, aber die Schaffenshöhe, wie das wirklich versucht. Also ich habe mich da richtig reingefuchst in dem Moment, weil ich dachte, jetzt muss ich mich ja positionieren.
Und
die Schaffenshöhe ist dann so, ist das wirklich was ganz originär Eigenes, also wirklich ein Kunstwerk, ein Roman etc. Und das sind ja im Grunde genommen Aussagen, die in dieser Form, wir sollten das Bruttoinlandsprodukt nicht mehr als Messgröße für Wohlfahrt nehmen, wir sollten die Corona-Hilfen ganz klar an Nachhaltigkeitskriterien ausrichten. Das war ja jetzt nicht, dass Maya Göpel sich was total Einzigartiges, was noch niemand gesagt hat, ausgedacht hat. Sie hat es vielleicht schlau zusammengefasst an dem Zeitpunkt.
Und deshalb Baerbock fand ich, dass
der Plagiatsvorwurf da nicht passt.
Ja, verstehe. Aber dass damit das Kanzleramt verspielt so wird für die Grünen wegen Vertrauensverlusten, unter anderem.
Das ist ja dumm.
Nein. Ja, könnte passiert sein.
Es war auch handwerklich jetzt sehr ungeschickt. Mhm. Das nimmt, glaube ich, auch ja keiner raus. Also und natürlich wäre es der Anspruch, so arbeite ich ja auch. Selbst wenn ich etwas paraphrasiere oder etwas sehr ähnlich darstelle wie jemand anders, dann schreibe ich da drunter inspiriert von oder gebe eben einfach in der Fußnote Seitenzahlen an, wo das dann zwar nicht 1:1 zitiert ist, aber wo jemand merkt, das ist ein Gedankenraum, der mich da vielleicht auch weitergebracht hat in meiner eigenen Anregung. So, also ich hätte es anders gemacht, aber ich fand jetzt den Vorwurf Plagiat an der Stelle zu stark. Und deshalb habe ich ja auch gesagt, ich finde nicht, dass der in dem Fall greift.
Okay. Eine letzte Frage doch nochmal zu denen, die sich da zur Wahl stellen. Also wenn Sie die Klimapolitikbilanz von Scholz und Laschet wägen, wer ist für Sie dann das der Bessere fürs Kanzleramt?
Mir macht eine andere Sache Sorgen, wenn ich ehrlich bin. Und da bin ich in der Art, wie ein CDU-Parteiführung vorgegangen ist, auch an einigen Punkten wirklich erschrocken gewesen. Und das war die Abweichung dessen, was gesagt wird in einem Interview oder in einem Kontext. Und das, was ja eigentlich in einem Parteiprogramm dann vielleicht drin steht. Oder jüngstes Beispiel war für mich der Umgang mit jetzt dem Video von Rezo. Da sind ja 13 Seiten Fakten drin. Ich kenne viele der Kolleginnen und Kollegen, die da tatsächlich Rede und Antwort gestanden haben, weil dieses Bemühen ja wirklich war, möglichst detailliert und abgesichert die Aussagen auch zu verifizieren. Und dann im Radio, und das ist für mich eine Ausübung von Macht, die natürlich nur bestimmten Positionen überhaupt zugänglich ist, einfach zu sagen, nö, habe ich mich nicht angeguckt, ist ja eh alles falsch. Und außerdem ist er ja ein Aktivist, der ist nicht mehr an Sachlichkeit orientiert. Das finde ich prekär, also weil das ja im Grunde genommen die Grundlage auch gibt zu dem, welche Aussagen kann ich denn jetzt glauben, welche Rolle muss dann Wissenschaft bekommen. Ich habe dann gesehen, Stefan Rahmstorf macht sich sofort die Mühe, dann den Faktencheck von dem Video nochmal zu machen, um zu zeigen, dass das eben nicht an den Haaren herbeigezogen war. Also was da eigentlich aufgenötigt wird einer Gesellschaft und auch einer Wissenschaft, die ja nicht ein Watchdog ist, die soll ja beraten, wie wir Lösungen können, nach vorne bringen können. Und jetzt wird sie in eine Watchdog-Position gesetzt, weil man in der Politik sich nicht mehr so wirklich drauf verlassen kann, dass die Äußerungen mit dem, was tatsächlich dann festgeschrieben ist, sich decken. Das ist etwas, was aus meiner Perspektive ein ganz prekärer Trend ist, der mich sehr besorgt.
Okay.
Und der ist mir jetzt bei der einen Person stärker aufgefallen als bei der anderen.
Das ist doch ein Wort.
Gleichzeitig kann man natürlich sagen, 2038 ganz klar als Ausstiegsdatum beim Kohleausstieg zu sagen, bleiben wir dran, passt auch nicht mit dem Klimafahrt zusammen. Das ist Herr Scholz, genau. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, da liegt es viel daran, dass ein politischer Beschluss nicht zurückgenommen werden soll, während alle darauf hoffen, dass die Marktpreise sowieso vorher die Kohle rausnehmen. Aber dann war es eben nicht die Politik, sondern war es der Markt.
Das ist doch ein offenes Wort. Frau Göpel, eine Kategorie in diesem Podcast heißt ein Satz zu. Da würde ich jetzt gerne mit Ihnen hin. Ein Satz zu Markus Söder.
Trau schau wem. Ja,
okay. Ein Satz, ein Satz, einer geht nur, würde man in Bayern sagen, einer geht doch, oder?
Ja, Obacht. Ich glaube, ich hätte nur ein Wort. Ja.
Obacht. Gut, ein Satz zu Schulnoten.
Völlig, also ich denke, dass diese überzogene Normierung besonders im Bereich sehr junger Kinder mehr Schaden als Nutzen anrichtet.
Ein Satz zu Religion.
Einen spirituellen Anker zu haben und eine Glaubensgemeinschaft zu haben, mit der ich mich darüber austauschen kann, ist sehr wertvoll. Sie sollte weder ideologisch noch zu institutionalisiert werden.
Ein Satz zu vegetarische Burger.
Ich fand sie eine Zeit lang total schrecklich und bin heilfroh, dass inzwischen der Trend sich so gedreht hat, dass wirklich, wirklich leckere dabei sind. Und neulich habe ich mir sogar Insektenburger zum ersten Mal gegeben.
Insekten. Passt zu Brandenburg und den Wäldern. Ein Satz zum Gender.
Nein, das war in Österreich.
Ja. Ich dachte, wenn man in Hamburg im Wald gerade im Sommer einen Burger isst, sind Insekten immer mit dabei. Ein Satz zum Genderstern.
Ich benutze ihn einfach konsequent, weil es einen Teil unserer Gesellschaft gibt, der sich damit intensiv auseinandergesetzt hat und gesagt hat, das ist für sie der Kompromiss. Ich bin da weder Expertin, noch ist das meine zentrale Agenda, aber ich respektiere das und habe mich dann für das entschieden, was die meiste Unterstützung bekommt.
Okay. Ein Satz zu Beatrix von Storch.
Ohne Worte.
Ein Satz zu Kevin Kühnert.
Ich bin sehr gespannt, wann er wieder sichtbarer wird.
Nächste Woche unter anderem, da ist er nämlich zu Gast in diesem Podcast und alle Folgen unseres Podcasts können Sie nachhören auf ardaudiothek.de. Maja Göppel ist heute zu Gast im Podcast. Es geht um den Kampf ums Klima und wir wollen über die Wirtschaft dabei reden, einer ihrer ganz wichtigen Punkte. Mit Bill Gates habe ich vor nicht allzu langer Zeit darüber geredet, der ja auch gegen den Klimawandel kämpfen will. Er sagt, Technologie wird das schaffen, technologischer Fortschritt, zum Beispiel kleine Atomkraftwerke. Hat er recht?
In die Atomdebatte will ich mich auch überhaupt nicht einmischen, weil ich einfach keine Energieexpertin bin. Okay. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir anfangen, das zu unterscheiden. Also, dass ich nicht zu allem ganz differenziert Stellung
nehmen
kann.
Aber dass technologischer Fortschritt die Antwort ist auf die Herausforderungen, würden Sie dazu was sagen?
Ich habe einen sehr breiten Technologiebegriff und einen sehr breiten Innovationsbegriff. Und ich glaube, dass es uns gut täte, immer mehr einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, wenn bestimmte Technologien entstehen, was war die Frage, auf die sie eine Antwort geben? Mhm. Und das ist eigentlich das Wichtige. Und dann können auch, wir haben ja viel Digitales dann im Kopf oder eben neue Treibstoffe etc. einen ganz wichtigen Anteil daran haben. Aber aus meiner Sicht haben wir gerade sehr, sehr viele Innovationen und sozialtechnologische Veränderungen vor uns, inklusive dann sowas wie einem Geldsystem. Ist ja sehr spannend. Wie kriegen wir das neu ausgerichtet? Und aus meiner Sicht würde es uns sehr gut tun, Geld als eine soziale Technologie zu verstehen und nicht als ein Ding, was so ist, wie es ist. Und deshalb ja, Technologie, aber ein sehr breiter Begriff. Und bitte das Soziale und Kulturelle nicht vergessen, weil sonst haben wir den Rebound-Effekt hoch und runter beforscht. Also die Technologie alleine wird es nicht richten.
Der Rebound-Effekt.
Und das haben wir auch gerade interessanterweise, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, die MedizinerInnen bestätigt.
Ja.
Also haben Sie den Appell gesehen? Der war ja unheimlich eindrucksvoll mit 233 unterschiedlichen medizinischen Fachjournalen, die gesagt haben, bitte aus Perspektive des Schutz der Menschheit, des menschlichen gut ernährt werden können in der Zukunft, des menschlichen Schutzes vor früherem Sterben durch Hitze, durch die ganzen Atemwegserkrankungen etc. jetzt Klimaschutz sehr ernst nehmen und nicht verschleppen durch Corona. Mhm. Das fand ich, also es ist ein ganz neuer Akteur, der sich da wirklich massiv einmischt. Und auch da war völlig klar, ohne Lebensstiländerungen, ohne die Frage, wie wir uns ernähren, wird es nicht rausreichen.
Gut, wir gehen ganz kurz nochmal bei der Wirtschaft zum Rebound-Effekt. Das fand ich sehr spannend. Mhm. Sie haben das am Beispiel der Glühbirne zum Beispiel uns versucht zu erklären. Vielleicht können Sie das nochmal sagen. Es gab diese tolle Erfindung, die Glühbirnen eben anders, sie verbrauchen sehr viel weniger Strom. Wo ist das Problem?
Das Problem auf dem einzelnen Produkt ist überhaupt gar nicht da, sondern Effizienzgewinne beim einzelnen Produkt sind ganz, ganz wünschenswert und haben wir sehr viel große Fortschritte gemacht. Solange ich aber die Frage nach, wie viel möchte ich absetzen, nicht gleichzeitig mit betrachte, ist die Verleitung sehr stark zu sagen, ach, dann haben wir ja jetzt die Chance, aus den gleichen Anteilen von Ressourcen sehr viel mehr Glühbirnen zu machen. Mhm. Und ursprünglich hat das Herr Jevons ja schon mit der Kohle vorausgesagt im Englischen, in England damals in der Industrialisierung. Und so ist es sehr viel passiert, dass wir dann die Ressource nicht im Boden gelassen haben und mit einer ähnlichen Anzahl von Produkten zufriedener waren, die wir effizienter hergestellt haben, sondern wir haben dann gesagt, super, dann machen wir jetzt sehr viel mehr Produkte oder wir machen noch eine ganz andere Produktlinie auf, aber die Ressource im Boden lassen, das haben wir weitestgehend vermieden. Und das ist der Rebound-Effekt, dass wir das, was frei geworden ist, nicht in Ruhe lassen, sondern dass wir das für was anderes einsetzen.
Kann man das auch über Elektroautos oder auf Elektroautos anwenden? Sind Elektroautos die beste Lösung zur Klimaneutralität?
Nein. Wir sprechen ja auch einfach von aus der systemischen Perspektive über zukunftsfähige Mobilität. Mhm. Das wäre wieder so die Frage, welche Technologien waren eine Antwort auf welche Frage? Und wie haben wir im Grunde genommen dann ein Mobilitätssystem gebaut, wo es sehr stark auf dem Produkt Auto aufgebaut hat? Und dann sind natürlich die Straßen orientiert worden und die Investitionen für die Infrastrukturen orientiert worden. Also ich habe mich entschieden für eine automobilgetriebene Infrastruktur. Und in dem Moment Prioritäten gesetzt, hat das Umweltbundesamt ja auch gerechnet, inklusive auch geldwerter Prioritäten, dass das Autofahren deutlich weniger viel teurer geworden ist für Menschen als die öffentlichen Verkehrsmittel. Und gleichzeitig sehen wir jetzt, dass die Idee, nochmal schnell die gesamte Flotte auszuwechseln oder die Vorstellung, dass wir einfach Elektroautos für alle in der Welt schaffen können, die passt halt nicht auf einen Planeten drauf. Und deshalb geht es darum zu sagen, die Anzahl der Autos muss auch reduziert werden. Mhm. Und die, die wir noch haben, die sollen dann aber bitte emissionsfrei fahren. Deshalb braucht es auch dann sowohl als auch.
Mhm. SUVs würden Sie in einer idealen Welt verbieten?
Eigentlich wollen wir doch immer die besten Lösungen machen und die höchste Qualität. Wenn ich sage, Mobilität ist das Ziel, ein sicheres, spontan planbares Instrument, um Mobilitätsbedürfnisse der Menschen zu befriedigen, mit möglichst wenig Nebenkosten, dann komme ich doch nicht mit einem Panzer hinten raus, den ich ab und zu benutze und sonst irgendwie den kompletten Stadtraum zuparke, es zu einem Gefahrenobjekt mache für Menschen in meiner Nähe, wo Kinderwägen nicht mehr durchkommen, weil die Parklücken ja gar nicht auf die Dinger ausgelegt waren. Das heißt, ich komme ja häufig als Fußgängerin überhaupt nicht mehr zwischen diesen dicken Dingern auf die Straße, über die Straße, auf den Bürgersteig. Die machen die Straßen kaputt, weil sie viel zu schwer sind und natürlich binden sie viel mehr Ressourcen. Ich würde einfach die Standards ganz konsequent setzen. Und dann gibt es halt einfach irgendwann den Punkt, wo man sagt, wer auch immer sich an den besten Standard nicht mehr rankommt, fliegt eben unten raus.
Die Politik würde Vorschriften machen, die diese Standards erlassen, die diese Autos am Ende für die Industrie nicht mehr möglich machen. Habe ich Sie richtig verstanden?
Zum Beispiel, genau. Okay. Und dann könnte man ja auch mal überlegen, also das ist ja auch, wir vergessen ja immer diese ganzen Werbe- und Imagegeschichten und wird ja viel zur Konsumgesellschaft auch geforscht und gemacht und getan. Ich habe E-Mails bekommen von Ingenieuren aus dem Automobilbereich, die sagen, wir könnten doch längst viel bessere Sachen anbieten. Wir haben ganz andere Möglichkeiten, die Fahrzeuge zusammenzubauen etc. Aber das ist die Marketingabteilung, das ist die Finanzabteilung, die da überhaupt gar kein Interesse dran hat, weil das Markup bei diesen dicken Dingern viel größer ist. Mhm. Und außerdem haben sie doch dieses Riesen-Image jetzt aufgebaut. Was würden Sie denn dann für einen Frust bei Ihren Konsumentinnen jetzt auslösen, wenn Sie auf einmal sagten, das ist nicht mehr super und nicht mehr die Zukunft? Das sind ganz klare vested interests einfach, die auch überhaupt kein Interesse daran haben, die Konsumenten auf die Idee zu kommen zu lassen, dass das vielleicht nicht das coolste Auto ist. Mhm. Also muss man sich doch mal angucken, was da für ein Aufwand betrieben wird. Mhm. Und dann gibt es schöne Filmchen, Kanter von mir hat das gesagt, dass die SUVs doch bitte aus den Innenstädten draußen bleiben sollten, weil im Prinzip sind sie ja gar nicht dafür geeignet. In jedem Werbefilm sind sie ja draußen in der Prärie unterwegs und brauchen ganz viel Platz, damit sie ihre Power aushalten können. So dass er für eine artgerechte Haltung der SUVs plädiert hat, indem man sie aus den Innenstädten verbannt. Naja, aber also da ist ja so viel drumherum gebaut, dass dieses reine, die Menschen wollen das, ist halt sozialwissenschaftlich wirklich unterkomplex, um es nett auszudrücken.
Unterkomplex ist gut. Wir kommen von der Wirtschaft auch in die Gesellschaft. Es verzahnt sich ja auch ineinander, die Verantwortung des Individuums und die Verantwortung der Wirtschaft. Ich glaube, für beides trifft ein Wort zu, das ich durch Sie gelernt habe. Das heißt Verlustavers. Wir sind verlustavers. Habe ich das richtig verstanden? Wenn wir einmal etwas hatten, fällt es uns unheimlich schwer, darauf wieder zu verzichten.
Ja, also wir gewöhnen uns sehr schnell. Es gibt ganz viele Gewöhnungseffekte. Auch dieser Lotteriegewinn hält leider nicht so lange an, die Freude darüber. Also das ist ja auch eine positive Botschaft. Wir sind unheimlich anpassungsfähige Wesen. Mhm. So. Aber das heißt, das geht in jede Richtung. Und Verlustavers ist im Grunde genommen, wenn wir uns daran gewöhnt haben, Zugang zu etwas zu haben, ist das fast noch wichtiger, als dass wir das dann dauernd benutzen wollen. Aber es gibt ja auch eine gewisse Sicherheit und eine gewisse Form von Freiheit natürlich, wenn ich weiß, ich habe Zugriff auf all und jene Dinge. Und das dann wieder abzugeben, ist nicht einfach, vor allem, wenn wir es nicht selbst entscheiden. Und das ist der Riesenunterschied zwischen Simplify Your Life und dann ist es meine Befreiungsagenda und ich habe mir das selber vorgenommen und ich schalte jetzt einen Gang runter und ich mache jetzt irgendwie Wellness. Oder wenn es dann heißt, aus der Politik wird uns jetzt gesagt, wir können nicht mehr so viel konsumieren wie vorher. Ich mache mich auf den Patt, nachdem ich, keine Ahnung, was für ein Gesundheitsproblem gehabt habe und sage, vielleicht ist es gar nicht so doof, dass die Weltgesundheitsorganisation sagt, iss mal nur halb so viel Fleisch wie heute. Und dann ist es mein Befreiungsschlag, aber wehe, die Kantinen schaffen das ab und sagen, wir könnten uns ja mal ein ganz bisschen diesen Empfehlungen annähern, dann ist es eine maximale Drangsalierung. Wenn es einmal so ist, beschwert sich in einigen Fällen ja nachher auch niemand mehr drüber. Also so Anschnallen oder andere Sachen. Das ist am Anfang die Furore groß und dann sind wir eben wieder anpassungsfähig gewesen und das ist doch nicht so schrecklich.
Aber wenn ich das jetzt einfach mal auf das Beispiel Verkehr anwende, also weil Sie sind ja, glaube ich, schon der Meinung, die Mobilität muss anders definiert werden, als dass jeder in der Stadt zum Beispiel im Ballungsraum ein eigenes Auto hat. Wie also wollen Sie jemanden, der das schon hat, dazu bringen, dass er den Verlust nicht spürt, sondern es freiwillig sozusagen aus eigenen Stücken und selbst dann sein lässt, ohne dass man ihn dazu zwingt?
Ich sage ja gar nicht, dass ich das nur so machen will. Ich finde, dass es insgesamt klipp und klar der Auftrag einer Politik ist, zu sagen, was sind die Lösungen, mit denen, ich sprach eben schon mal davon, Nebenkosten reduziert werden. Und wenn wir sehen, dass die Gesundheitsschäden, die Lärmschäden durch diese Form von Fortbewegung sehr hoch sind, und da gibt es ja, war neulich in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung tatsächlich auch, das Auto ist ein Geldgrab publiziert, wenn man das einrechnet, die gesundheitlichen und ökologischen Kosten, dann ist das Auto bei, ich glaube, es waren 30 Cent pro Kilometer an Kosten für die Gesellschaft und das Fahrradfahren bei 27 Kilometer Zugewinn, also auch durch Gesundheitseffekte. Dann kann man sich im Detail noch streiten, ne? Was hat man da wie reingerechnet? Aber wichtig ist es ja erstmal, um diese Nebenkosten und Nebenpositiveffekte so ein bisschen zu korrigieren. Und dann zu sagen, die Lösungen sollen die einfachsten sein, wo tatsächlich das meiste positiv für eine Gesellschaft hinten rauskommt. Das ist so der Negativlistenansatz, nennen wir es manchmal. Oder in der Verhaltensökonomie heißt das, den Normzustand oder den Normalzustand zu verändern. Und da denke ich schon, wenn wir die Innenstädte anschauen, sind die alle aufs Auto und einen möglichst reibungslos fließenden Autoverkehr ausgerichtet worden. So dass es für FahrradfahrerInnen und öffentliche Verkehrsmittel und andere Formen dann nicht genauso bequem, genauso leicht, genauso fließend heute funktioniert. Und das wäre ja schon mal der Ansatz, dass ich die ganze Infrastruktur darauf ausrichte, dass es sich vielleicht gar nicht mehr als ein wahnsinniger Verlust anfühlt, sondern ich froh bin, dass ich nicht genötigt bin, so viel Geld zu versenken in ein Teil, was 95% der Zeit rumsteht und dann auch noch dauernd gewartet werden muss, wenn ich aber nur selten eigentlich mich damit fortbewege.
Sie haben beim Kampf ums Klima im Bereich Gesellschaft auch gefordert, die tatsächlichen Kosten unseres Verbrauchs einfach auf alle Bereiche mit einzubeziehen. Wenn man das zum Beispiel auf das Fliegen anrechnet, da gibt es diese Studie von der Zeitschrift Environmental Research Letter. Jeder Mensch verursacht im Schnitt Schäden von $1,300 im Jahr. Aber ein Langstreckenflug alleine kostet schon mal $3,000. Wenn man diese Kosten tatsächlich auf so einen Flug umrechnen würde, dann könnten eigentlich nur noch Reiche fliegen?
Ja, also deshalb sind wir ja auch bei den Unterscheidungen zwischen den Strategien durchaus darauf angewiesen, dass genau diese Frage mit bedacht wird. Also wenn ich alles nur versuche, über den CO2-Preis zu regeln, dann wird das sehr sozial degressive Effekte haben. Und deshalb, das passt so ein bisschen vielleicht auch im Anschluss noch an Ihre Frage davor, unter welchen Bedingungen fällt es uns leichter, auch Dinge zu verändern, sind Regeln. Also wenn ich weiß, dass das für alle gilt, dann bin ich auch selber sehr viel eher bereit, mich an etwas zu halten oder auch etwas zu verändern. Das bestätigt die Sozialwissenschaft oder ich zitiere im Moment gerne immer die Moin-Kommen-Umfrage, die wirklich sehr intensiv mit Fokusgruppen gearbeitet hat zu Klima und Klimaeinstellung in der Gesellschaft. Und 60% gesagt haben, sie wünschen sich mehr Verbote und mehr Regeln, weil ihre individuelle Sorge, dass wir das mit dem Klima nicht hinbekommen und ihre Ohnmacht, dass ihre einzelnen kleinen Anpassungsschritte in der Summe überhaupt nicht ausreichen können, sie sehr umtreibt. Mhm. Und das ist ja das Wichtige, zu überlegen, wie schaffen wir denn so etwas wie Ressourcengerechtigkeit, ist dann einer der Schlagworte, der international, vor allem auch in den Verhandlungen mit Ländern aus dem globalen Süden, immer wieder fällt, zu sagen, ist es, also wer darf wie viel Planet in Anspruch nehmen, in dem Moment eben auch Atmosphäre in Anspruch nehmen und warum? Auf welcher Grundlage ist das berechtigt? Nur weil wir früher da waren, weil wir schneller industrialisiert haben, weil wir besser kolonialisiert haben? Also das ist immer die Frage, wo fangen wir an welchem Zeitpunkt in der Geschichte über Verteilung zu diskutieren und warum ist es im Moment ein absolutes Tabu, darüber zu sprechen, dass wenn es mehr Menschen geworden sind und die Scholle von den Einzelnen im Verhältnis zu dem, was anderen möglich sein soll, zu groß geworden ist, wenn wir akzeptieren, dass wir nur einen Planeten haben, wieso kann man da nicht ergebnisoffener drüber sprechen?
Mhm. Und
dass wir vielleicht auch mal wieder was abgeben müssen.
Ja, und das hieße zum Beispiel, dass jeder ein Kontingent bekommt, wo er verschmutzen kann, Kosten verursachen kann. Ist es das?
Es wird ja vorgedacht mit den Footprint-Indikatoren. Also die kann man ja auch berechnen und selber für sich dann rausfinden, wo bin ich vielleicht dabei, zu viel in Anspruch zu nehmen. Aber natürlich ist das wieder eine Gefahr, alles auf die Verhaltensweisen der Individuen abzuwälzen. Mhm. Und deshalb brauchst du da eben auch eine politische Orientierung. Mhm. Und das wird eine CO2-Bepreisungsfrage beispielsweise sein. Und was machen wir dann? Für welche Fortbewegungsnotwendigkeiten sollen Flüge weiterhin möglich sein oder nicht? Und es wird immer eine soziale Frage eben auch sein, das zu verhandeln. Aber klar, das wurde ja auch schon vorgeschlagen, dass jede Person einen Flug pro Jahr dann freikriegt und alle anderen müssen gerechtfertigt werden. Ich meine, das klingt jetzt wie Mikromanagement, aber in der Ernsthaftigkeit, sich dieser Frage komplett zu verweigern, dann ist es genauso, wie Sie beschrieben haben, dass die Reichen kein Problem haben und sich das einfach wieder nehmen können und die Ressourcenknappheit im Grunde genommen für den Rest der Bevölkerung gilt.
Wie stark fällt das sowieso ins Gewicht, was jeder Einzelne tut im Vergleich zu dem, was man machen kann, zum Beispiel in der Lenkungsfunktion in der Wirtschaft? Also wenn Sie zum Beispiel das Ende von dreckigen Subventionen fordern, das bezieht sich ja, glaube ich, auf die Landwirtschaft. Also nehmen Sie stärker die Wirtschaft ins Gebet als das Individuum?
Absolut. Ich finde, das ist wirklich eine Verantwortungsverweigerung auf der Seite der Politik und der Produzenten. Also wenn wir anschauen, wer die größeren Hebel in der Hand hat, und dann heißt es immer die Konsumentenmacht. Es gibt ja kaum noch eine Produzentenmacht, weil sie den Landwirtschaftssektor ansprachen. Wenn wir Marktstrukturen haben, die wir noch Markt nennen, obwohl es eigentlich inzwischen 4, 5 große Player sind, die 70% dieses Marktes kontrollieren, dann kann ich nicht mehr da in irgendeiner Weise behaupten, dass ich ähnliche Verhältnisse hätte, was ja dieser Logik zugrunde liegt. Ne? Ich gehe einen freien Vertrag ein, wir haben ähnliche Informationen, mein Impuls wird dann bei dir eine Reaktion erfordern. Wir sind ja im digitalen Bereich, merkt man es vielleicht noch viel stärker, wo man nicht mal mehr eine Telefonnummer in irgendeiner Weise eine Antwort zu erwarten hat, wenn ich ein Problem habe. Also ich bin ja zum Teil Konzernstrukturen mehr oder weniger ausgeliefert, die wichtige Infrastrukturen oder so etwas wie die Lebensmittelbereitstellung sehr stark kontrollieren. Mhm. Und wenn Sie da mit den Produzentinnen sprechen, die sagen genau das, dass sie ja gar nicht die Gegenmacht hätten, um da tatsächlich in die Verhandlungen in ausreichendem Ausmaß einzusteigen, geschweige denn die Konsumentin. Natürlich können die Trends verstärken und das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Aber die großen Rahmenbedingungen, die großen Entscheidungen, die werden politisch gefällt werden müssen und die werden dann natürlich auch Konsequenzen für Geschäftsmodelle haben. Und genau deshalb ist das so ein umhaktes Geschäft. Und deshalb ist es aber auch so wahnsinnig wichtig, in jeder dieser Debatten nicht nur die Veränderungsvorschläge zu diskutieren, sondern vorher mal ganz transparent auf den Tisch zu legen, was die Lenkungswirkung ist von den aktuellen Rahmenbedingungen. Mhm. Wir haben ja keine freien Märkte. Ich beschrieb das gerade schon mal. Wir haben ganz viele Subventionen. Mhm. Und die bevorteilen natürlich einige Anbieter und Geschäftsmodelle rasant. Und dann wird immer nur drauf gezeigt, was der Staat jetzt alles wem wie wegnehmen oder ermöglichen will, wenn wir etwas verändern würden an diesen Rahmenbedingungen. Bitte für Ehrlichkeit erstmal zeigen, was die Effekte sind von dem, was wir aktuell als politische Rahmenbedingungen gesetzt haben. Und dann sollen sich beide für ihre Konsequenzen rechtfertigen, weil dann haben wir tatsächlich einen Ideenwettbewerb. Okay. Und sonst haben wir eine strukturelle Macht des Status quo.
Klingt kompliziert und einfach zugleich und politisch wird das interessant, wer sich daran macht. Frau Güppel, es gibt den Fragebogen in diesem Podcast, den auch alle Gäste beantworten. Welcher historischen Person würden Sie gerne einmal begegnen?
Ich hätte gerne mal mit Gandhi einen Tee getrunken.
Mahatma Gandhi. Sind Sie lieber dafür oder dagegen?
Mhm. Dafür.
Der wichtigste Tag im Leben?
Na, der Geburtstag, sonst wäre das Leben nicht da.
Der wichtigste Song oder Film für Sie?
Auch in diesem Jahr war das von Imani, Slow Down.
passend. Was ist für Sie das größte Unglück?
Wenn ich das Gefühl habe, meinen Kindern nicht ausreichend unterstützend zur Seite stehen zu können.
Wofür sind Sie dankbar?
Für ein großes Ausmaß an liebevollen Beziehungen in meinem Leben.
Das wichtigste Buch?
Hm.
Außer die eigene natürlich.
Nee.
Markus Söger hat, glaube ich, geantwortet, die Bibel.
Es gibt ein Buch, was ich immer rumtrage, viele Eselsohren hat. Und das ist von einer buddhistischen Nonne geschrieben, von Pema Chödrön. Und im Englischen heißt es The Places That Scare You.
Okay.
Und die Botschaft ist, dass wir auf unsere Schattenseiten genauso Acht geben sollten, um dann aus dem Verständnis derer heraus uns selbst auch gut verstehen zu können.
Und danke für den Tipp. Halten Sie sich für eine gute Freundin?
Ja.
Maya Göpel ist zu Gast in diesem Podcast. Der Traum vieler Großstädter ist doch, mit Freunden einen alten Hof auf dem Land auszubauen, dort zu arbeiten, die Kinder im Grünen großzuziehen, vielleicht sogar in einer eigenen Reformschule. Das ist genau die Beschreibung Ihrer Kindheit. Wie viele Kinder waren Sie auf dem Hof, auf dem Sie aufgewachsen sind?
Also wir waren 3 Familien und pro Familie waren wir 2 Kinder.
Eltern waren was von Beruf?
Tatsächlich 4 LehrerInnen und eine Ärztin. Und mein Papa ist dann aus der Medizin in die Gesundheitswissenschaft gegangen.
Das heißt, das waren politische Eltern, die einen Lebensentwurf suchten, der schon damals die Beschreibung nachhaltig verdient hätte, nein?
Das stimmt. Aber ich meine, das ist natürlich Teil dieser 68er-Bewegung auch gewesen. Und in unterschiedlichen Lebensformen ist das ja auch gesucht worden. Wir hatten eine Moderate, wenn man das so mit den typischen Vorstellungsbildern aus der Zeit zusammen denkt. Zumindest auf der freien Liebe-Seite waren wir einfach 3 Familien. So. Und ich glaube, dass das insgesamt der Nachhaltigkeit im Sinne der, sie wohnen da ja immer noch, die 3 alten Paare, wie sie sich jetzt selber nennen, dass das so lange gehalten hat, hat sicher auch damit zu tun, dass es eine klare Idee auch darüber gab, wie Familienstrukturen zusammenpassen in einem größeren Gefüge. Mit Sicherheit auch ähnliche Orientierungen schon am Anfang. Eine gewisse Homogenität hat es einfacher gemacht. Ich glaube, davor muss man sich auch nicht verstecken, das auch ehrlich auszuformulieren.
Klar. Sie leben
dass
ja
es einfacher war, ja. Weil sie ähnliche Einstellungen hatten.
Sie leben heute auch auf dem Land, allerdings in einer Kleinstadt. 2 Töchter haben Sie ja gerade schon gesagt. Sind die denn auch schon so politisch, wie Sie es vielleicht dann geworden sind, auch in diesem Umfeld?
Ich versuche meinen Töchtern einfach zu erlauben, ihre Welt zu erkunden und Fragen zu stellen. Und natürlich bekommen die mit, dass ich kein Fleisch esse und fragen dann, warum nicht. Und die sind beide, also bei der Kleinen nicht so, aber meine Große ist jetzt erklärte Vegetarierin. Der Vater ist Engländer und David Attenborough Filme über unseren blauen Planet, die laufen bei uns auch. Und die Empörung ist sehr groß, wenn Delfinbabys einfach sofort sterben müssen, weil wir diesen Ozean komplett vermüllt haben. Und dann fragen meine Kinder eben nach. Und dann gebe ich Antworten. Und natürlich wissen die zum Teil, ob meine Engagements und kriegen das mit, wo ich unterwegs bin und sehen mein Buch da liegen. Meine Große liest ja jetzt auch fröhlich. Aber ich möchte, dass sie das selbst für sich entdecken.
Sie sind ja als junge Frau, Frau Göpel, wirklich wahnsinnig viel gereist. Südamerika und die USA haben Sie bereist, mit dem Rucksack zum Teil. Spanien, Schweiz und Kanada, da haben Sie studiert. Sie waren ehrenamtlich unterwegs für den Bund für Umwelt und Naturschutz in Hongkong und Mexiko. Leben Ihre Töchter jetzt in einer Welt, wo diese, sage ich jetzt mal, sorglose Reiselust vorbei ist?
Ja, ist eine gute Frage. Also viele von den Reisen, jetzt so Hongkong und Mexiko, das waren ja ministerielle Gipfeltreffen, wo wir als VertreterInnen der Zivilgesellschaft eben angereist sind. Das waren quasi Arbeitstreffen. Und was ich immer versucht habe, ist dann die Urlaube mit dran zu kleben. Also wir haben immer gesagt, lass uns das Reiseaufkommen, weil wenn man sich anguckt, was ist das nicht nachhaltigste an einer Reise, ist es meistens der Transport erstmal in die ferne Gegend. Und deshalb habe ich mich immer bemüht, das Verhältnis zwischen Anreise und Erlebnis vor Ort in einem guten Verhältnis zu machen. Und ich glaube, so würde ich das auch meinen Kindern nahelegen. Also die längeren Aufenthalte, die Sie erwähnt haben, das sind dann ja immer mehrere Monate auch gewesen. Und ich denke, dass Reisen weiter sehr wichtig sein wird, also eine Welt erkunden. Aber dieses Ganze mal eben kurz für ein Wochenende hierhin und dahin, um zu shoppen, im Hotel, im Club abzuhängen, da müssen wir uns, denke ich, ein Stück weit ehrlich machen, dass das im Verhältnis zu dem, was das als negativen Impact hat, vielleicht auch ein bisschen näher dran zu finden sein könnte.
Sind Ihre Kinder die erste Generation in Industrienationen, für die nicht mehr gilt, es wird ihnen mal besser gehen als den Eltern?
Genau die Frage handeln wir ja jetzt aus in den nächsten 10 Jahren. Und deshalb ist es so wichtig, sich ganz klar darauf zu fokussieren, was haben wir im Kopf, wenn wir von besser sprechen. Mhm. Weil es war immer mit mehr haben konnotiert in der Vergangenheit, aber in einem Zustand, wo eigentlich das Haben ausreichend ist, kann das besser vielleicht ja auch eine sehr ökologisch verträgliche und sozial verträgliche Orientierung bekommen.
Das heißt also, Sie glauben, es wird anders definiert und dann gibt es ein besser als heute?
Ich glaube, Kinder, die bei uns aufwachsen, werden im Vergleich zu dem, was anderen Kindern durch einen zunehmenden Klimawandel etc. bevorsteht, es immer gut haben. Und dieser Privilegierung dann eben vielleicht auch eine Verantwortung folgen lassen, ja. Also so sorgenfrei, wie ich groß geworden bin, glaube ich, wird es wahrscheinlich nicht vonstatten gehen.
Frau Göppel, Ihr großes Thema ist ja Transformation, also die gesellschaftliche Veränderung. Wie hoffnungsvoll sind Sie eigentlich, dass eine Gesellschaft sich wirklich, also Systeme, die alt, festgefahren, eingeübt sind, sich wirklich verändern, ohne einen Schock, der die Dinge quasi abrupt in Bewegung setzt? Das ist ja nicht das, was Sie wollen.
Nein, Idealfall nicht. Und wichtig ist ja auch zu überlegen, wie haben wir vorbereitet in der Erwartung, dass so etwas kommt. Und wir hatten ja jetzt auch in eigentlich einer ziemlich dichten Frequenz, wenn wir uns das überlegen, mit 2009 die Finanzkrise, dann 2015 die Geflüchtetenkrise, dann jetzt direkt die Corona-Pandemie, dann kommen diese klimatischen Verwerfungen jetzt dazu. Also es ist ja, die Einschlagsdichte nimmt ja zu. Das heißt, die Frage, wie wir aus dem Rhythmus heraus in eine Zukunftsorientierung kommen, ist für mich ganz, ganz zentral auf der Agenda zu sitzen. Jetzt mit der neuen Bundesregierung und zu sagen, wir brauchen sowas wie eine 10-Jahres-Programmatik. Deshalb finde ich den Green Deal super. Deshalb finde ich diese Idee gut. Wir setzen uns klare Ideen, wo wollen wir mittelfristig sein und nicht zu stark in der Zukunft. Und dann kann da nicht sofort im Zickzack-Kurs die nächste Opposition wird alles wieder rückgängig machen. Sondern worauf wir uns fokussieren, ist den Ideenwettbewerb parallel mehrere Sachen probieren, daraus lernen, adaptieren, aber die Ziele nicht mehr in Frage stellen, die generellen Wege nicht mehr in Frage stellen. Dass diese Orientierung, diese Sicherheit braucht sowohl die Industrie und brauchen auch Menschen. Also ich fand das immer wieder faszinierend im wissenschaftlichen Beirat globale Umweltveränderung, die Psychologin immer wieder gesagt hat, die Coping-Strategien der Menschen sind viel besser, wenn ihnen eine klare Ansage auch im Bereich der Jobverluste etc. gemacht wird. Dann wird es kommen, bis dahin kannst du dich so und so vorbereiten und das sind die Unterstützungsmaßnahmen. Anstatt zu sagen, nee, der Nächste, der da oben kommt, stellt das wieder in Frage und dann wird's nochmal dahin geschoben und dann wird's nochmal anders abgewendet. Also diese Unsicherheit kostet uns ja viel mehr als alles andere. Und deshalb hoffe ich, dass wir in die Richtung kommen, um dann möglichst viele Krisen früher zu vermeiden zu können und trotzdem vielleicht auch es schaffen, uns wieder mehr zu vertrauen, dass wir, wenn die nächste Krise kommt, und ich bin mir sicher, wir werden es leider nicht vermeiden können, den gemeinsamen Weg durchzufinden. Und nicht weiter in die Polarisierung zu rutschen.
Der Papst hat gerade etwas gesagt, er ist jetzt auf Ihrer Seite, er sagt, wir müssen den Aufschrei der Erde hören. Hat es Religion eigentlich leichter, sich über Laster zu setzen, über Beharrungskräfte, über Bequemlichkeit?
Ja, ich finde das ja total spannend, weil im Grunde genommen ist es ja, und so wollte ich ursprünglich mein zweites Buch nennen, Wer wollen wir sein? Also wollen wir uns wirklich diesem irren Bequemlichkeitsnarrativ ergeben? Also was ist denn dann das Ideal der menschlichen Existenz? Dass ich Popcorn essend in der Hängematte liege und nicht mal mehr aufstehen muss, sondern irgendwie bei Amazon jetzt die noch viel schnellere Delivery-Quote mache, damit das nächste kommt, ohne dass ich irgendwie die Fernbedienung einmal außer Hand nehme. Es ist doch völlig verrückt, aus meiner Perspektive zumindest, die gerne ihren Körper auch spürt und benutzt und auch merkt, wenn die Sensoren da angeschaltet sind, dass ja die Intensität des Erlebens ein ganz anderes ist, dass etwas wie ein tieferer Anker, ein spiritueller, wie aber auch ein ethischer oder ein moralischer, einen Kompass bieten kann in Zeiten, wo das Zurufen, was das Wichtigste wäre zu tun, sehr kakophonisch wird. Also irgendwoher brauchen wir ja auch etwas, was uns ankert und was uns immer wieder Zuversicht gibt, ein gewisses Urvertrauen gibt. Und deshalb habe ich das Gefühl, dass genau dort ja auch nicht zufällig heute nach einer sehr starken Materialisierung, Säkularisierung, Individualisierung in den letzten Jahren ein Suchprozess hinführt, inklusive bei den sehr, sehr vermeintlich Erfolgreichen in unseren Gesellschaften, die diese Leere und diese Sorge, Thema Einsamkeiten, besonders in angelsächsischen Ländern, Thema, welche Freunde sind wirklich für mich da, wenn es drauf ankommt, wie schnell kommt ein Shitstorm oder jemand wendet sich ab und die Likes sind auf einmal weg, was macht das mit mir? Also ist ja ganz viel auf der sozialen Ebene der Kohäsion oder des Suchens, wer bin ich eigentlich, wo gehöre ich eigentlich hin? Und damit verbunden für mich, wer wollen wir sein, tatsächlich rückt weiter nach vorne in so Zeiten der Krise und das ist gut so.
Dann nehmen wir mal das als hoffnungsvolles Ende eines Gesprächs, für das ich mich sehr, sehr bedanke. Herzlichen Dank, Maya Göppel, für das Gespräch in diesem Podcast.
Vielen Dank, Sandra Maischberger.
Das war Maischberger, der Podcast. Ich freue mich, wenn wir uns nächstes Wochenende wiederhören, dann mit Kevin Kühnert. Maischberger, der Podcast, ist eine Produktion von Vincent Productions im Auftrag des WDR. Redaktion Jens-Holger Fink, Janne Hoppe. Ton und Schnitt Mixwerk. Grafik Frauke Weißhuhn. WDR-Redaktion Elke Mahr, Dirk Müller.